Römerbrief Kapitel 8 ist der Höhepunkt von dieser Diskussion bzw. Predigt des Paulus über das christliche Leben. In den Kapiteln 6 und in Kapitel 7 hat er uns gesagt, was Christentum nicht ist. Kapitel 6 hat uns gesagt, dass Jesus nicht für uns gestorben ist und für uns gelebt hat und für uns auferstanden ist, dass wir nur Vergebung der Sünden haben und dann gleiche unveränderte Leben leben wie bisher vor unserer Bekehrung. Sondern wir haben die Möglichkeit und die Freiheit, wirklich anders, wirklich frei zu leben. Heil. Heilig, da ist das Wort Heil schon drin. Und im Vers 7 hat uns gesagt, dass wir unser christliches Leben, ein heiliges Leben, nicht aus eigener Kraft leben können. Nicht aus menschlicher Anstrengung, nicht aus Gesetzlichkeit. Niemand kann das. Das führt nur zu Frustration, wenn wir das versuchen, und zu einem Gefühl der Verdammnis. Aber im Kapitel 8 hier im Römerbrief erklärt uns der Paulus, was das christliche Leben ist. Und er sagt uns, es ist kein gesetzloses Leben, sondern es ist ein heiliges Leben, aber ein heiliges Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott selbst ist in unser Leben gekommen und hat in uns Wohnung genommen durch den Heiligen Geist. Und er will sein Leben durch uns leben. Und er will uns kräftigen und uns stärken und uns befähigen und motivieren, dieses Leben zu leben. Wie es im Philipperbrief im Kapitel 2 heißt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott will in unserem Leben wirken. Und alles, was wir tun müssen, ist, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und einfach gehorsam sind. Einfach diese Impulse, die er uns in unser Herz legt, ausleben und nach dem Geist wandeln oder dem Geist nachwandeln, wie wir gesehen haben. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass wir in Jesus Kinder Gottes sind. Dass wir Gott unseren Papa nennen dürfen. Und was für eine wunderbare Beziehung wir haben können zu Gott in Jesus Christus. Diese Identität, die wir in Jesus haben. Unsere neue Identität ist in Jesus und in ihm sind wir auch ein Teil von Gottes Familie. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, wie besonders es ist und wie wunderbar das ist, diese Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen als Kinder. Und wie gesegnet wir sind als Kinder Gottes. Aber dann zum Schluss, im Vers 17, hat uns Paulus gezeigt, dass wir als wahre Nachfolger Jesu nicht immer beliebt sein werden. Und dass wir ein gewisses Maß an Ablehnung und Leid um seinetwillen erfahren werden. Sei es dadurch, dass wir ausgelacht werden von Leuten wegen unserem Glauben, sei es, dass wir vielleicht Nachteile im Job haben, weil wir Jesus ehren wollen mit unserem Leben und weil wir nicht überall mitmachen, was andere tun. Sei es, dass wir Probleme haben mit Familie oder Freunden, die von Jesus nichts wissen wollen. Tatsache ist, dass täglich Geschwister von uns in muslimischen Ländern oder kommunistischen Ländern gefoltert werden für ihren Glauben und bereit sind, mit ihrem Leben zu bezahlen. Und in dem Sinn ist das, was wir ertragen müssen, wirklich nichts im Vergleich zu dem, was andere Geschwister mitmachen. Die Reaktion der Welt heute ist nicht anders auf Jesus, als wie sie es vor 2000 Jahren war. Was haben sie getan? Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und wenn wir wirklich Jesus sein Leben durch uns leben lassen, wenn wir wirklich das sagen, was er uns aufs Herz legt, und wenn wir wirklich das tun, wozu er uns motiviert, dann werden manche Menschen ihre Herzen öffnen und angezogen sein und mehr wissen wollen, auch diesen Jesus kennenlernen wollen, aber es wird andere geben, die Anstoß daran nehmen und die uns ablehnen werden und uns anfeinden. Und wir müssen es nicht persönlich nehmen. Es ist nicht gegen uns persönlich. Es ist die Reaktion auf ihn, auf Jesus, der in uns wohnt und in uns lebt. Und so hat der Paulus am Ende von unserem letzten Abschnitt eigentlich ein neues Thema angeschnitten, das Thema Leiden. Oder wenn wir dieser anderen Einteilung folgen wollen, die wir gemacht haben, sind wir jetzt am Beginn von einem neuen Abschnitt in dieser Diskussion von Paulus über das Evangelium, über das, was Jesus vor 2000 Jahren für uns getan hat, durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung für uns. Paulus hat uns zuerst die Rechtfertigung erklärt, dass wir in Jesus gerecht gesprochen sind von Gott und dass wir angenommen sind und dass wir eine neue Position erlangt haben in Christus vor Gott. Rechtfertigung ist unsere Erlösung von der Schuld der Sünde. Gewissen Maß, was vergangen ist. Jesus ist schon dafür gestorben, für unsere ganze Lebensschuld. Und wir haben Vergebung erlangt an dem Tag, wo wir uns bekehrt haben, wo wir das für uns persönlich in Anspruch genommen haben. Es ist in gewissem Sinn ein vergangener Aspekt. Rechtfertigung. Aber dann in den Kapiteln 6 und 7 hat Paulus begonnen, zu uns zu sprechen über Heiligung. Heiligung ist dieser Prozess, wo Gott uns sich selbst immer mehr ähnlich macht, wo wir immer heiliger werden. Heiligung ist dieser Aspekt der Erlösung, wo wir gerettet werden von der Macht und der Dominanz der Sünde über unser Leben jetzt. Eben genau das, wir können anders leben. Wir können ein neues, heiles Leben leben in Christus Jesus, der uns kräftigt. Eigentlich sein Leben, das er durch uns lebt. Galater 2,20, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der gegenwärtige Aspekt von Gottes Erlösung. Dieser Prozess, in dem wir uns gerade befinden, wo wir immer freier werden von uns selbst, unserer Selbstsucht und von Sünde und wo wir hoffentlich immer mehr geprägt werden von Jesus und immer mehr ihm ähnlich werden. Also Rechtfertigung, ein vergangener Aspekt, Heiligung, ein gegenwärtiger Aspekt unserer Erlösung, aber es wartet auch noch ein zukünftiger Aspekt unserer Erlösung auf uns. Und das ist die Verherrlichung. Und das ist noch was Zukünftiges. Das ist, wo unser Leib verwandelt werden wird und erlöst werden wird. Und wir so ähnlich werden wie Jesus. Wo wir einen neuen Auferstehungsleib erhalten werden. Und dann die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. In seiner Herrlichkeit im Himmel verbringen werden. Wenn wir in Jesus sind. Und dann sind wir wirklich erlöst. Dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Und die Verherrlichung wird stattfinden bei der Auferstehung, wenn wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, oder bei der Entrückung, wenn wir noch am Leben sind und Jesus noch zu unserer Lebenszeit wiederkommt. Und Paulus wird uns jetzt, oder wird jetzt unsere Leiden in Beziehung mit dieser Verherrlichung bringen. Wird das in Beziehung setzen. Leiden und die zukünftige Herrlichkeit. Und das ist wichtig. Weil wenn wir leiden, dann brauchen wir Perspektive, um Leid ertragen zu können, schwere Zeit durchmachen zu können. Und das ist, was der Paulus hier sagt, im Vers 18. Er sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich denke, oder besseres Wort ist eigentlich, ich urteile. Paulus sagt nicht, es ist meine Meinung, sondern es ist stärker, dieses Wort. Es drückt eine Gewissheit aus. So ist es. Ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, mit der Herrlichkeit, die im Begriff steht, an uns geoffenbart zu werden. Und ich mag das, es ist schon fast da. Es ist unmittelbar bevor. Je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, wie vergänglich alles hier ist. Ich denke, es geht euch auch so. Je älter wir werden, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Ich sage, Mann, jetzt bin ich schon über 6 Jahre hier in Deutschland. Wow, kommt mir nicht so lang vor. Weil diese Herrlichkeit steht schon im Begriff, an uns geoffenbart zu werden. Wir sind schon fast dort. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir beim Herrn sind. Und verglichen mit der Ewigkeit ist dieses Leben hier auf der Erde nur ein kleiner Augenblick. Und die von uns, die wir in Jesus sind, wir werden sehr bald in seiner Herrlichkeit sein. Und es gibt uns Perspektive, was immer dir Leiden bereitet heute Morgen, was immer dir das Leben schwer macht, das wird nicht für immer sein. es ist sehr bald vorbei. Und Paulus sagt, es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Bild, was er hier verwendet, ist das von einer alten Waage, wo auf der einen Seite vielleicht so ein Goldbarren liegt, 10 Kilo Goldbarren, und auf der anderen Seite eine Feder. Paulus sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, es fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Aber Paulus weiß nicht, was ich gerade durchmache. Nee, es ist keine leere Floskel. Nicht einfach irgendwie so leichte Worte, die der Paulus hier von sich gibt. Sondern Paulus weiß genau, wovon er spricht. Sind die Worte hier von einem Mann, dessen Leben geprägt war von großen Erfolgen, aber auch von sehr großen Leiden. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte lesen und seine Briefe. Wir können sagen, der Paulus war ein Experte im Leiden. Wusste genau, wovon er spricht. Und wirklich das, was wir durchmachen, ist wieder im Vergleich zu dem, was er durchgemacht hat, nichts. Paulus hat alles verloren, als er sich zu Jesus bekehrt hat. Wir wissen, er war ein Mitglied des Hohen Rates, des obersten Gerichtshofs, der obersten jüdischen Regierung, wenn wir so sagen wollen, war ein sehr angesehener Mann, war ein reicher Mann, ein weiser Mann, ein studierter Mann, war eine Kapazität im Gesetz. Er hat es nach ganz oben geschafft. Ansehen, alles. Aber dann, wo er begonnen hat, Jesus nachzufolgen, hat er alles verloren. Plötzlich haben die ihn so bewundert haben, angefangen, ihn zu verfolgen. Und er hat alles verloren, seine Position, sein Ansehen, sein Reichtum. Viele glauben, dass sogar seine Frau ihn verlassen hat, weil er Jesus nachgefolgt ist. Aber er schreibt im Philipperbrief im Kapitel 3, er sagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Alles, was ich um Jesu Willen eingebüßt habe, alles, was ich zurückgelassen habe, alles, was ich verloren habe, das ist Dreck im Vergleich zu dem. Im Vergleich zu ihm und das, was ich in ihm bin. Aller Verlust um Jesu Willen, mit anderen Worten, sagt Paulus, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Im Vergleich dazu, dass ich jetzt mit Jesus leben darf. Aber nachdem er begonnen hat, Jesus nachzufolgen, haben seine Leiden nicht aufgehört. Sondern nicht nur, dass er alles verloren hat, sondern es hat erst wirklich angefangen. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, gibt uns Paulus so einen kleinen Einblick, was er alles durchmachen musste. Er schreibt, dass sie sind Diener Christi. Ich rede unsinnig über die Maßen. Ich über die Maßen, sagt er, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühen und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Paulus wusste, was Gefängnis und was Einsamkeit und Trennung und Angst und Ablehnung und Sorgen und Hunger und Schmerzen, ja sogar was Tod bedeutet. Er kannte die Schattenseiten des Lebens besser als jeder einzelne von uns. Und dennoch sagt er uns hier im Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er sagt, sie sind nicht mal wert zu vergleichen. Wir lesen es und wir fragen uns, wie konnte Paulus es sagen? Wie ist das möglich? Na, Paulus war nicht nur ein Experte im Leiden, sondern er war auch ein Experte, was die zukünftige Herrlichkeit anbelangt. Er kennt beide Seiten von dem, wovon er hier spricht. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 12 berichtet er uns davon. Er sagt, ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, und die meisten glauben, dass er hier von sich selbst spricht. Paulus war so demütig, dass er in der dritten Person geredet hat. Er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt worden ist. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er wirklich dort war oder ob es nur eine Vision war. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Viele glauben, dass Paulus dieses Erlebnis in Lystra hatte, dort, wo sie ihn gesteinigt haben. Viele glauben, dass er wirklich gestorben ist und in den Himmel war und dann wieder auferweckt wurde. Aber wie auch immer, er hat einen kleinen Einblick in die Ewigkeit bekommen, in Gottes Herrlichkeit. Er sagt, ich habe Dinge zu sehen bekommen und Dinge zu hören bekommen, die so herrlich sind, dass ich dann mal drüber sprechen kann. Mir fehlen die Worte. Wir sehen das oft in der Bibel. Wenn die Schreiber der Bibel über die Zukunft sprechen, über den Himmel, sprechen sie auch sehr oft im Negativen. Das heißt in der Bibel, es wird keinen Tempel mehr geben und keine Nacht und kein Weinen mehr und kein Leiden mehr und kein Sterben mehr. Das ist gar nicht so einfach, das, man kann gar nicht wirklich positiv drüber reden. Und wenn biblische Schreiber so ewige Dinge positiv beschreiben, dann ist es oft sehr viel in Bildern, fast ein bisschen unbeholfen. Beispiel, wenn wir Offenbarung lesen, und da lesen, wie Johannes den verherrlichten Jesus gesehen hat. Und er sagt, ich sah einen, gleich einem Menschen so. Man kann es nicht wirklich beschreiben, aber irgendwie so gleich einem Menschen. Und sagt, sein Haupt war und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Es fällt ihm irgendwie schwer, überhaupt drüber zu reden, es überhaupt zu beschreiben, diese Herrlichkeit, die er gesehen hat. So viel herrlicher als das, was wir aus unserer Erfahrung hier auf der Erde kennen. Und diese biblischen Schreiber, die können gar nicht wirklich beschreiben, was sie gesehen haben. Ihnen fehlt das Vokabular. Aber wir wissen, was immer der Paulus gesehen hat, es hat ihn so ergriffen und es hat seine Perspektive so radikal verändert, dass er ein voll radikales Leben gelebt hat. Kompromisslos, aufopfernd, ein auf die Ewigkeit ausgerichtetes Leben. Und war so radikal, dass er aufgestanden ist von dem Erlebnis und zurückgegangen ist in die Stadt zu den Menschen, die ihn gerade ermordet haben. Radikal. Und wenn wir sein Leben anschauen, was muss der Paulus gesehen haben? So eine Radikalität. Dass er all diese Dinge ertragen hat. All diese Schläge und Misshandlungen und Gefängnis und Hunger und Leid und Ablehnung. Und er sagt, die jetzigen Leiden fallen nicht mal ins Gewicht gegenüber dieser Herrlichkeit, die ich gesehen habe. Ist wie eine kleine Feder auf der einen Seite, wenn ein Elefant auf der anderen Seite von der Waage setzt. Und er mahnt uns immer wieder und sagt uns, Leute, lebt nicht für das Diesseits, lebt für die Ewigkeit, habt eine ewige Perspektive. Zum Beispiel im Philipperbrief sagt er uns im Kapitel 3, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und im 2. Korintherbrief im Kapitel 4 sagt uns Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis wirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wie der Paulus darüber spricht, über sein Leiden, sagt das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Es wirkt ein überreiches Maß, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Er sagt uns, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus sagt, ich weiß es. Ich war dort. Ich habe es gesehen. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst und vielleicht angefeindet wirst oder dich einsam fühlst, vielleicht Beziehungsprobleme hast, ein gebrochenes Herz oder krank bist, Schmerzen hast, hör zu, was der Paulus hier sagt. Verfall nicht in Selbstmitleid oder Zweifel oder Verzweiflung, sondern bewahr die Perspektive. Bewahr die Perspektive. Das Erste, was wir wissen dürfen in unserem Leiden als Christen, ist, dass Gott die Kontrolle hat. Es kann uns nichts passieren, was Gott nicht sieht. Gott sitzt auf dem Thron und er hat alles in seiner Hand. Allmächtige Gott. Wir wissen, dass alles, was uns passiert in unserem Leben, dass es gefiltert ist von einem liebevollen Vater, der uns lieb hat, der für uns ist, der es gut mit uns meint. Nicht, dass Gott der Urheber von Leiden ist. Wir wissen, das ist er nicht. Wir wissen, letztendlich ist es Sünde, wenn wir die Bibel lesen. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo es Tod gibt und Krankheit und Katastrophen und wo Menschen einander verletzen und einander wehtun und wo wir uns oft selbst verletzen durch unsere eigene Sünde, durch unsere eigene Dummheit. Wir glauben, wir wissen es besser als das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und wo Satan und seine Freunde uns versuchen und angreifen. Aber was Gott tut, er ist nicht der Urheber von Leid, aber was Gott tut, er lässt es zu. Und er gebraucht es, sogar dieses Schlechte, zu unserem Guten. Er gebraucht es als sein Werkzeug. Hier im Vers 28, ein bisschen weiter unten, sagt uns, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du Gott liebst, bist du von ihm berufen. Und du kannst wissen, dass dir alles zum Guten dient. Und in diesem Sinn gibt es eigentlich gar nichts wirklich Schlechtes für uns Christen in unserem Leben. Philipper 1,29 sagt uns Paulus, dass diese schweren Zeiten, dass dieses Leiden in unserem Leben, dass es ein Geschenk ist. Er sagt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und oft, wenn wir in so einer Situation sind, fällt uns das schwer, das zu sehen. Aber ich denke, wir alle können das sagen, oft wenn wir zurückschauen, dann können wir die Frucht sehen von diesen schwierigen Zeiten in unserem Leben. Und wir können sagen, es war nicht einfach, aber es war gut letztendlich. Ich bin gewachsen in der Zeit. Und es hat eine Frucht hervorgebracht in meinem Leben, die nie entwickelt worden wäre, wenn immer alles einfach und immer alles schön gewesen wäre. Warum lässt Gott Leiden zu? Was sind ein paar seiner guten Absichten, die er in unserem Leben hat, wenn er Leid zulässt? Wir wollen uns einige anschauen. Konkreten 10 sind mir eingefallen. Vielleicht gibt es auch mehr. Aber 10 Gründe sind mir eingefallen, warum Gott Leid zulässt, was wir hier in der Schrift sehen. Und weiß nicht, vielleicht wollt ihr mitschreiben. Erste, Vers 29, sagt er, denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Erster Grund, warum Gott Schwierigkeiten, Leid in unserem Leben zulässt, ist, weil er uns Jesus ähnlicher machen will. Normalerweise sind es nicht die einfachen, lockeren Zeiten, wo wir geistlich wachsen und reifen. Sondern normalerweise sind es die schwierigen Zeiten, wo wir herausgefordert sind. Das ist, wo wir wachsen. Das ist, wo unser Charakter reift. Wo wir Geduld lernen und Durchhaltevermögen. Römer 5, Verse 3 bis 5. Haben wir uns schon angeschaut, da sagt der Paulus, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Im Hebräerbrief im Kapitel 5 heißt es von Jesus selbst, dass er, obwohl er Sohn war, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. In seinem Leiden wurde sein Gehorsam geprüft und bestätigt. Und auch unser Gehorsam Gott gegenüber wird geprüft und herausgefordert. Aber auch gestärkt, gerade in diesen Entscheidungen, die nicht zu unserem Vorteil sind. Wenn wir bewusst Nachteile in Kauf nehmen um Jesu willen. Wir sagen, ja Jesus, ich will dir gehorsam sein, auch wenn es mir Nachteil bringt. Und vielleicht Leid. Und in diesem Sinn zeigt sich in unseren schweren Zeiten, wo unser Herz ist. Und wie stark mein Vertrauen auf Gott wirklich ist. Und das ist vielleicht schon der zweite Punkt, warum Gott Leid zulässt. Gott benutzt Leiden, um uns selbst, unsere Herzen zu offenbaren. Aber ich möchte noch ein Beispiel nennen zum Punkt 1, wie Gott Charakter baut durch unsere Schwierigkeiten. Philipperbrief im Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Sagt Paulus, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus hat Zufriedenheit gelernt durch Mangel. Er sagt, ich habe es gelernt. Es war nicht instant, dass Gott es irgendwie eingefüllt hat. Nee, ich habe es gelernt in Mangelzeiten, in schweren Zeiten. Und er sagt, ich habe noch was weiteres gelernt. Ich habe gelernt, dass Jesus alles ist, was ich brauche. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Er hat Abhängigkeit von ihm gelernt und dadurch seine Kraft erfahren. Und das ist der dritte Punkt, warum Gott Schwierigkeiten, Leiden, Probleme zulässt in unserem Leben. Damit wir Abhängigkeit von ihm lernen, so dass wir seine Kraft erfahren können und nicht ewig in unserer Kraft rumwurschteln. 2. Korinther 12 sagt Paulus, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Ja, weil Paulus einfach so Christ sagt, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten. Nee, aber er sagt weiter, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das, was er durch mich tun kann, das ist so viel besser und so viel größer als das, was ich aus mir selbst je zustande gebracht hat. Wie ich schon öfter gesagt habe, Schwachheit ist was Gutes. Ist nichts Schlechtes. Was Gutes, wenn wir schwach sind. Und oft bringt uns gerade Leiden und manchmal auch Krankheit gerade an diesen Punkt, wo wir erkennen, dass wir schwach sind. Und wo wir dadurch allein auf ihn vertrauen und nicht länger auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft. Und das ist dann doch gerade erst der Punkt, wo unser christliches Leben erst wirklich abgeht. Weil da kann Gott das wirklich tun, das, was er will. Und das ist über die Maßen mehr, als wir erbitten oder sogar erdenken können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, wie Herren sind. Epheserbrief Kapitel 3 sagt. Und schaut das Leben von dem Paulus an. Dieser kleine, kranke, schwache Mann. Und wie Gott die ganze Welt verändert hat durch ihn. Also mindestens die halbe Welt für Jesus erreicht in ein paar Jahren. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Deswegen habe ich gelernt, die Schwachheit zu schätzen. Hudson Taylor, das war ein ganz bekannter China-Missionar im 19. Jahrhundert. Er hat unter sehr großen Entbehrungen und Strapazen und Schwierigkeiten und langer Trennung von seiner Frau, seiner Familie, diese Mission aufgebaut in China. Und er hat gesagt, es wird viel mehr durch Leiden erreicht, als wir heute sehen können. Alle natürliche und geistliche Fruchtbarkeit scheint hierdurch bedingt zu sein. Und auch sein Dienst, er hat noch Auswirkungen bis heute. Hudson Taylor hat auch gesagt, der Paulus wurde nicht von, sondern in seiner Schwachheit erlöst. Gott ihn freigemacht hat von sich selbst, und er seine Kraft erfahren hat. Das war der dritte Punkt, warum Gott Schwachheit, Leid zulässt in unserem Leben. Vierter Punkt, den ich gefunden habe, ist, Gott lässt es zu, damit wir ihn besser kennenlernen und um uns näher zu sich zu ziehen. Philipper 3, Vers 10 sagt Paulus, ich halte auch alles, oder er hat vorher gesagt, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen und dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und dann sagt er weiter im Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und auch das ist was, denke ich, was wir aus eigener Erfahrung kennen. Gerade dann, wenn es schwierig ist, gerade in diesen schweren Zeiten, da ist Jesus so real für uns. Und wir erfahren und spüren seine Gegenwart so besonders stark. Und wir erfahren, wie er uns tröstet. Wie Paulus sagt im 2. Korinther 1. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Wir lernen in diesen Zeiten Jesus besser kennen. Seine Liebe, seine Treue, seine Gegenwart in unserem Leben. Beispiel in der Bibel sehen wir in Matthäus 14. Dort, wo Jesus seine Jünger in den Sturm reinschickt. Und es heißt von den Jüngern, dass sie notleidend beim Rudern. Haben da stundenlang sich angestrengt und gegen den Wind und gelitten. Und dann benutzt Jesus genau diese Wellen. Das, was ihnen Probleme bereitet, benutzt Jesus als Medium, um zu ihnen zu kommen. Und er stillt den Sturm und er bringt Frieden in die Situation rein. Und dann heißt es, die Jünger warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Haben eine neue Offenbarung von ihm bekommen. Wieder ein Zitat von Hudson Taylor. Er sagt, Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann. Er hat gesagt, schweres Leiden bedeutet tiefere Segnung. Unsere Arbeit wird durch Prüfungen nicht gehindert, sondern vertieft und erweitert. Aber Gott lässt Schwierigkeiten zu in unserem Leben, um sich uns zu offenbaren, damit wir ihn besser kennenlernen und um uns näher zu sich zu sehen. Fünfter Grund, warum Gott es zulässt, ist, um uns zum Dienst zuzurüsten, um uns zu befähigen, anderen zu dienen. 2. Korinther 1. Schreibt Paulus, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott lässt uns Erfahrungen machen, die uns zurüsten zum Dienst an anderen. John Corson, ein Calvary Chapel Pastor, hat nacheinander erst seine Frau verloren bei einem Autounfall und dann ein paar Jahre später noch eine Tochter bei einem anderen Unfall. Und er berichtet, dass die Menschen, die ihm am meisten helfen konnten in dieser Zeit, waren die, die selbst was Ähnliches erlebt haben. Und er sagt, dass er jetzt ganz anders Menschen dienen kann, die auch einen geliebten Menschen verlieren. Oder viele von denen, die so einen Dienst an Ehepaaren haben, einen besonderen, sind solche, die selbst sehr schwere Ehekrisen durchgemacht haben. Ken Ortiz, das ist auch ein Calvary Chapel Pastor, der hat ein Buch geschrieben für Ehepaare. Und er hat mal auf einer Konferenz, wo ich war, erzählt, wie schlimm es war. Gesagt, wir sind Christen und wir hätten nie daran gedacht, uns scheiden zu lassen, oder auch Mord war keine Option. Aber er hat gesagt, wir haben ernsthaft gebetet, dass der Herr einen von uns beiden sterben lässt. Weil es so schlimm war in dieser Beziehung, in ihrer Ehe. Aber der Herr hat durch diesen Prozess, dieser Ehekrise, hat er die Herzen weich gemacht. Und er hat diese stolzen, harten Herzen zerbrochen. Und die beiden haben gelernt, einander zu lieben. Und Gott hat diese Ehe geheilt. Und jetzt sind sie fähig, anderen Paaren zu dienen, die eine schwierige Zeit durchmachen. Und jetzt sind sie fähig, denen Hoffnung zuzusprechen, die keine Hoffnung mehr haben. Und nicht nur irgendwie theoretisch, ja, irgendwie, der Papa wird schon richten, der Herr. Nee, aus eigener Erfahrung. Wir können sagen, hey, wir waren dort. Und das, was Gott ist fähig zu heilen. Und wenn ihr euch nur wirklich ihm hingebt, ist Gott fähig, jede Beziehung heil zu machen. Aus eigener Erfahrung. Und das ist was Machtvolles da drin, wenn wir sagen können, ich kenne das. Ich weiß es. Aber weißt du was? Gott hat mich rausgeholt. Und Gott ist auch mit dir. Und wir sind fähig, anderen Menschen zu dienen in der Art und Weise, wie jemand, der es nicht selbst erfahren hat, das nie kann. Sechster Grund ist ähnlich. Gott benutzt Leid, Probleme in unserem Leben, um die Geschwister durch unser Vorbild zu ermutigen. Im 2. Korinther 1,6 sagt Paulus, sei es, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Alle von uns gehen dann und wann durch schwere Zeiten. Jeder von uns wird dann und wann krank. Wir alle werden schwächer, je älter wir werden. Und wir alle werden versucht. Und alle wahren Christen müssen Verfolgung leiden, um Jesu willen, sagt uns die Bibel ganz klar. Aber die Art und Weise, wie wir diese Leiden erdulden, sind eine Ermutigung oder vielleicht auch eine Entmutigung für unsere Geschwister. Wenn sie sehen, dass wir nicht in Selbstmitleid verfallen und in Zweifel und Anklagen und Jammern und uns selbst gehen lassen und hängen lassen, sondern dass wir uns Jesus hingeben und ihm vertrauen und an ihm festhalten. Und wenn sie sehen, dass wir diese Verfolgungen oder Anfechtungen oder diese Krankheit, was immer es ist, geduldig ertragen und uns Jesus zur Verfügung stellen. Und wenn sie an uns sehen können, wie Jesus uns stärkt und uns sogar gebraucht in unserer Schwachheit und wie nahe er uns kommt in unserem Leid und in unserer Not, dann wird es auch sie ermutigen, dass auch sie es mit Jesu Hilfe schaffen werden. Und wird auch sie ermutigen, sich nicht gehen zu lassen, sondern sich Jesus hinzugeben. Und es wird auch ihnen die Angst nehmen vor Leiden, weil sie das Gute sehen, was Gott in uns dadurch hervorbringt. Und so, Gott kann Leid in unserem Leben gebrauchen, um Geschwister zu ermutigen. Aber auch im ähnlichen Sinn, um andere Menschen für Jesus zu erreichen. Wie gesagt, alle Menschen gehen durch die Tiefen im Leben. Das ist normal. Das ist natürlich, das gehört zum Leben dazu. Jeder wird mal krank, jeder wird einen geliebten Menschen verlieren, früher oder später. Jeder erlebt Probleme in Beziehungen. So ist das Leben. Jeder macht es durch. Der Unterschied ist, wir Christen müssen es nicht alleine durchmachen. Wir haben Jesus, der mit uns ist. Und die Sache ist, dass wir gerade da Zeugnis sind für Jesus in diesen schweren Zeiten. Wenn es dann gut geht, da kann jeder gut drauf sein. Aber wenn Menschen sehen, dass wir auch in Schwierigkeiten, in diesen selben Schwierigkeiten, die auch sie kennen, aus ihrer Erfahrung, aber wenn sie sehen, dass wir anders reagieren und dass wir eine völlig andere Lebensqualität haben, selbst in unseren Leiden, weil Jesus mit uns ist, wenn sie sehen, dass wir nicht bitter werden und sarkastisch und depressiv, sondern sogar noch geduldiger und stärker und liebevoller und fruchtbarer werden durch diese Zeit, werden sie fragen und sich wundern. Sie werden so Fragen beginnen, woher kommt diese Kraft? Was ist das, was du in deinem Leben hast, was ich nicht habe? Wie kannst du freudig sein und Frieden haben in so einer Situation? Und wir werden offene Türen haben, von Jesus zu erzählen, die wir nie hätten, wenn wir immer nur reich und schön und gut drauf wären. Wenn es immer noch gut gehen wird. Paulus schreibt im Philipperbrief im Kapitel 1. Er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. War im Gefängnis, allein. Diese Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und so viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Das Vorbild von Paulus in seinem Leiden hat die Geschwister ermutigt und es hat ihm Türen geöffnet, mit seinen Bewachern über Jesus zu reden und Menschen dort im römischen Gefängnis das Evangelium weiterzugeben. Achte Zweck, achte Grund. Leiden gibt uns Gelegenheit, als Leib Christi Gottes Liebe zu demonstrieren. Im 1. Johannesbrief schreibt Johannes, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Und im Galaterbrief, im Kapitel 6, im Vers 2, sagt er uns, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Meine Schwachheiten, meine Leiden tragen dazu bei, dass wir als Leib Christi wachsen können. Mein Leiden gibt nicht nur mir Gelegenheit zu wachsen, sondern auch meinen Geschwistern zu wachsen und mich zu ermutigen und mir zu dienen in Gottes Liebe. Und Liebe bestätigt uns, dass wir auf dem rechten Weg sind, wie Johannes sagt, im 1. Johannes 3. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Natürlich hat Jesus uns gesagt, dass Liebe unser Zeugnis ist in der Welt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und gerade Leiden gibt uns Gelegenheit, Gottes Liebe zu demonstrieren als Leib Christi. Schauen wir mal. Neunter Grund. Neunter Grund kann sein, warum Gott Leid zulässt in unserem Leben, um uns zu beschützen. 2. Korinther 12 sagt Paulus Folgendes. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Viele glauben, dass es eine Krankheit war, eine Augenkrankheit, die der Paulus hatte. Mir wurde das gegeben, diese Krankheit, damit ich mich nicht überhebe, um mich zu beschützen. Wer weiß, wovor der Herr uns schon beschützt hat? Durch diese Schwierigkeiten und das Leid, durch das wir durchgegangen sind in unserem Leben. Ich meine, viele von uns sind vielleicht erst zu Jesus gekommen, wegen der Krise, wegen der schwierigen Zeit, in der wir drin waren. Das hat uns überhaupt erst dazu gebracht, nachzudenken über den Sinn des Lebens und ob das alles ist hier und uns zu Jesus gebracht. Und wer weiß, wenn wir immer reich und schön und gesund und stark gewesen wären oder immer stark sind, dann vielleicht wären wir viel zu stolz, vielleicht wären wir viel zu selbstgenügsam. Vielleicht wären wir überhaupt nie zu Jesus gekommen. Vielleicht wären wir nicht brauchbar, nicht verfügbar für ihn. Und sehr wahrscheinlich wären wir ihm viel weniger ähnlich, als wir heute sind, ohne diese Dinge. 10. Grund, der mir eingefallen ist, warum Gott Leiden zulässt, einfach um uns die rechte Perspektive zu bewahren. Dass wir auf dem Himmel ausgerichtet bleiben, nicht in dieser Welt stecken bleiben und versumpfen. Und davon wird er in den nächsten Versen zu uns sprechen, wie wir seufzen in diesem gegenwärtigen Leben und die ganze Schöpfung mit uns. Gott möchte, dass wir uns nicht zu wohl fühlen hier in dieser Welt. Weil wir sind nicht geschaffen für diese Welt, wir sind geschaffen für die Ewigkeit in Beziehung mit ihm. Und so können gerade Schwierigkeiten und Leiden uns helfen, nicht stecken zu bleiben hier. Und wirklich die Perspektive zu wahren, okay, ja, ich bin bereit. Ich lebe für die Ewigkeit, nicht für hier. Das ist nicht der Platz, wo ich mich daheim fühle. Eine Frau, die mich tief beeindruckt hat, ist die Joni Erickson. Ich weiß nicht, viele von ihr haben wahrscheinlich von ihr gehört. Hat auch ein paar Bücher geschrieben. Ist eine Frau, die durch einen Sportunfall als junge Frau, weiß nicht, 18, 19, weiß nicht genau, wie alt sie war, ist in irgendeinen See oder ins Meer gesprungen und war zu seicht, hat sich den Kopf angeschlagen, Wirbelsäule verletzt und gelähmt. Vom Hals abwärts, kann gerade den Kopf bewegen. Ich habe sie mal erlebt in Wien, wie sie erzählt hat. Wie sie andere ermutigt hat, wirklich. War beeindruckend. Diese Frau im Rollstuhl, die gerade nur den Kopf bewegen kann. Aber eine Frau, die die Freude Gottes ausstrahlt und die Liebe Gottes ausstrahlt, sprudelt aus ihr hervor, wie ich selten an einem Menschen gesehen habe. Und man spürt so wirklich diesen Charakter und diese Nähe Gottes in ihrem Leben. Und diese Liebe, diese Hingabe, die sie hat, diese Tiefe in ihrer Beziehung mit dem Herrn. Und sie ist so ein Zeugnis für Gott, wie das wenige von uns sind. Und wir sehen sowas und wir sagen, oh Gott, ich möchte das erfahren. Ich möchte so sein wie sie. Und Gott wird uns sagen, na gut, dann muss ich in deinem Leben schwere Zeiten zulassen. Aber Gott, ich will das nicht. Und Gott wird uns sagen, ich fürchte, es gibt keinen anderen Weg. Und wisst ihr was? Die Zeiten kommen so und so. Wir haben gar keine Wahl da drin. Die Frage für uns ist, die einzige Frage ist, mit welcher Einstellung gehen wir durch diese Zeiten durch? Die einzige Frage ist, ob Gott seine Zwecke in unserem Leben vollbringen kann, ob wir es zulassen oder nicht. Gott möchte uns alle zu solchen Menschen werden, die diesen Charakter, diese Tiefe, diese Nähe erfahren. Und das ist Lebensqualität. Du schaust dir diese Frau an und sagst, Mann, die Frau hat eine größere Lebensqualität als, weiß nicht, so mancher Reicher, der alles hat und toll drauf ist und deprimiert ist und frustriert und total unglücklich. Wir haben uns 10 Gründe angesehen, warum Gott Leiden zulässt und Schwierigkeiten in unserem Leben. Er tut das, um uns Jesus ähnlicher zu machen, um uns unser eigenes Herz zu offenbaren, damit wir Abhängigkeit von ihm lernen und dadurch seine Kraft erfahren, damit wir Gott besser kennenlernen und ihm näher kommen, um uns zum Dienst zuzurüsten an unseren Geschwistern. Und er gibt uns Gelegenheit, unsere Geschwister zu ermutigen durch unser Vorbild. Und er möchte Menschen durch unser Zeugnis in diesen Schwierigkeiten zu sich selbst ziehen. Er gibt uns Gelegenheit, die Liebe Gottes zu demonstrieren als Leib Christi. Manchmal lässt er es zu, um uns zu beschützen. Und er lässt es zu, damit wir die richtige Perspektive bewahren. Damit wir auf die Ewigkeit ausgerichtet leben und uns zu heimisch fühlen in dieser Welt. Wir haben anfangs gesagt, um Leiden ertragen zu können, brauchen wir Perspektive in unserem Leben. Ich denke, diese 10 Gründe sollten Perspektive genug sein, um uns zu zeigen, dass Leiden, Schwierigkeiten, Not in unserem Leben nicht sinnlos ist. Hat immer einen Sinn, hat immer einen Zweck, auch wenn wir den dann manchmal gleich sehen können in dieser Situation. Das Zweite, was uns Perspektive gibt, ist, dass wir Gottes Natur kennen und dass wir in Beziehung mit ihm leben dürfen. Gott liebt uns. Und er hat uns das ohne Zweifel am Kreuz bewiesen, wie sehr er uns lieb hat und wie sehr er für uns ist. Wir haben letzte Woche angesehen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und Gott lässt nur das zu für uns, was gut ist in unserem Leben. Dritte, was uns Perspektive ist, wir dürfen wissen, dass wir nicht alleine sind. Nee, Gott ist mit uns. Er will uns stärken. Er will sein Leben durch uns leben. Und wir werden nächste Woche sehen, wie der Heilige Geist in uns sich für uns verwendet, wie er uns hilft zu beten in solchen Zeiten. Und im Vers 34 hier unten im Kapitel 8 sehen wir, wie Jesus selbst sich für uns verwendet, wie er Fürbitte tut beim Vater für uns. Vierte, was uns Perspektive gibt, wir dürfen wissen, dass wir nicht allein sind in unserem Leid und in unserer Anfechtung, dass es nichts Außergewöhnliches ist, nichts Einzigartiges ist. In dem Sinn, dass Petrus uns sagt, im 1. Petrus 5, er sagt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wie alle Geschwister gehen da durch, ihr seid nicht allein. Oder 1. Korinther 10 sagt uns Paulus, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche, was alle Menschen durchmachen. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Manchmal in so schwierigen Zeiten haben wir den Eindruck, niemand versteht mich. Das ist einzigartig, was ich durchmache. Nee, du bist nicht allein. Alle Menschen kennen das. Ist was Menschliches. Geschwister können es verstehen. Fünfte, was uns Perspektive gibt, ist unsere heutige Stelle. Vers 18. Dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder 2. Korinther 4, die Stelle, die wir gelesen haben, das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Diese ewige Perspektive, die wir haben dürfen in unseren Schwierigkeiten. Alle Leiden, alle Probleme, alle Anfechtungen in dieser Welt sind nur für eine sehr kurze Zeit. Sind nicht für immer. Es wird ein Ende haben. Wir sind schon fast in der Ewigkeit bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Und wirklich, diese Leiden hier sind nur dazu da, um uns vorzubereiten darauf. Und es bewirkt ein über die Maßen ewiges Gewicht und Frucht und Reichtum. Und mit dieser Perspektive können wir durch Leiden durchgehen. Also mit dem, was sollen wir tun in Leiden und schweren Zeiten? Wie sollen wir reagieren? Sollen wir nicht auf uns selbst schauen, nicht in Selbstmitleid verfallen und jammern, beschweren, sondern Petrus sagt uns im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 19, er sagt, daher sollen auch die, welche nach Gottes Willen leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Zwei Dinge. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst, Herr sagt uns, wir sollen uns Gott anbefehlen, auf ihn vertrauen und uns ihm hingeben, würde ich sagen. Und der zweite Punkt ist, er sagt ihm Gutes tun, dass wir auf unsere Mitmenschen schauen und ihnen dienen. Joni, diese schwer behinderte Frau, hat damals in Wien gesagt, hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen. Und auch das ist ein wirklicher Schlüssel. Leid und schwere Zeiten sind unvermeidlich. Aber sie können uns entweder bitter machen oder sie können uns besser machen. Und wir werden besser, indem wir nicht auf uns selbst schauen, um uns selbst drehen, sondern indem wir uns Gott hingeben und auf unsere Mitmenschen schauen, ihnen dienen. Wir Christen sind nicht allein in unserem Leiden und wir haben Perspektive. Das lasst uns bestimmt sein in unserem Herzen, dass wir besser werden wollen und nicht bitter werden wollen in diesen Zeiten, dass wir diese Chance nutzen wollen, die Gott uns gibt. Denn er sagt uns, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und er sagt uns, wir sollen uns, die nach Gottes Willen leiden, einem treuen Schöpfer unsere Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Lass uns beten. Herr, wir sind so dankbar, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen. Herr, wie arm die Menschen dran sind, die ohne dich durch diese Leiden des Lebens durchgehen müssen. Ohne Sinn und Zweck in ihrem Leben. Ohne Beistand und ohne Perspektive. Aber Herr, ich danke dir, wie reich gestärkt wir sein dürfen in unseren Schwierigkeiten. Dass wir wirklich wissen dürfen, dass du für uns bist, dass du uns lieb hast. Dass es nicht ewig dauern wird, dass du gute Zwecke bezwecken wirst dadurch. Dass wir nicht allein sind. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Wir sind so dankbar. Und wir lieben dich, Herr. Ich bete für alle heute Morgen, die jetzt gerade in dieser Zeit durch Probleme durchgehen und die es schwer haben und die leiden. Herr, ich danke dir, dass du es siehst und dass du es kennst. Und ich danke dir, dass du da bist. Und wir wollen für diese Geschwister eintreten heute Morgen. Beten, Herr, dass du sie stärkst. Dass du sie zurüstest, Herr. Dass du, Herr, wo sie selbst nicht mehr weiter wissen, dass du sie tröstest. Mit diesem Trost, den nur du geben kannst. Und wir beten, Herr, dass du diese ewige Perspektive schenkst. Dass du da bist, Herr. Und dass du gute Pläne vorhast. Lass uns festhalten an dir, Jesus. Darum beten wir in deinem Namen. Amen.